Der Podcast des Roman-Herzog-Instituts.
Durch Deutschland muss ein Ruck gehen.
Tina Meyer-Schneider spricht mit Menschen, für die diese Aufforderung eine Aufgabe ist.
Das ist eine Voraussetzung von Demokratie, dass wir respektvoll, kooperativ miteinander umgehen. Freiheit und Gleichheit im Alltagsleben sich zeigt. Das war eine der schwierigsten Entscheidungen meines Lebens. Kehre ich zurück in die Wissenschaft oder bleibe ich noch 4 Jahre Kulturstaatsminister bei Gerhard Schröder? Ich bin nicht Politiker. Ich bin vom Beruf, bin ich Wissenschaftler und habe eine Zeit lang in politischen Ämtern gewirkt.
Das Gespräch mit Julian Niederrümelin war nicht in eine Podcast-Folge zu packen. Zu spannend waren die Einblicke in seinen akademischen Werdegang, das Aufwachsen in einer Bildhauerfamilie, die von der antiklerikalen Freidenkertradition des Vaters geprägt war, und die Schärfung des Denkens im Münchner Humanistischen Gymnasium. In dieser Folge führen Julian Niederrümelin und ich das Gespräch weiter, unter anderem dazu, wie wichtig es für die Demokratie ist, dass sich Freiheit und Gleichheit tagtäglich im respektvollen Umgang miteinander zeigen. Doch wer den Anschluss finden möchte, dem sei empfohlen, zunächst in Folge 1 reinzuhören. Der Link gleich unten in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß bei Folge 2. Sie sind ja aus der wissenschaftlichen Karriere in die Politik auch gegangen. Wie war das? Ruft einen dann ein Herr Schröder an und sagt, Herr Niederrümelin, Kulturstaatsminister, das ist Ihre neue Aufgabe.
Naja, so war es in der Tat, aber es gibt eine Vorgeschichte. Also in der Tat war es so, ich habe gedacht, das ist ein Scherz, als der sogenannte Saaldiener, ich weiß nicht, ob er den heute noch so nennt, da war ich berufsmäßiger Stadtrat der Landeshauptstadt München, zuständig für Kultur, also habe das Kulturamt der Stadt geleitet, heißt hier Kulturreferent, im Rest Deutschlands Kulturdezernent. Und da kam der zu mir und sagte mitten in der Sitzung, der Bundeskanzler ist am Telefon.
Schluckt man erstmal oder nein, kommt nein, ich das total gedacht, das ist cool
Scherz.
Rüber?
Ich habe gedacht, das ist ein Scherz, die haben irgendwas mit mir vor. Hier bin dann natürlich mitgetrottet und da war tatsächlich Gerhard Schröder selbst am Telefon, ne, und sagte in der ihm eigenen, mit dem ihm eigenen Charme, Naumann, der will zurück zur Zeit, aus Gründen, die er mir dann kurz erläutert hat, die spielen ja keine Rolle, und ich sehe nur dich, du musst das jetzt machen.
Ja, ich gesagt, Sie kannten sich vorher schon über nein, die Partei?
Wir kannten uns nicht wirklich. Also das Du ist sozusagen das Du, was man dann in der SPD oft verwendet, so wie im Sportvereinen oder so. Das ist eigentlich außerhalb dieses jeweiligen Vereins. Ja, im Sportverein kann man sich duzen, außerhalb, wenn man sich trifft, sollte man sich, oder ich jedenfalls, bin ein großer Siezer, ich sieze alle, auch in der Fakultät und so. Er hat mich geduzt. Ich hatte, wenn Sie schon ansprechen, damit immer Probleme. Also als ich dann später Kulturstaatsminister war, noch ein paar Wochen später, da habe ich immer vermieden, dass du und sie im Gespräch, weil er ist Bundeskanzler und ich kenne ihn als Bundeskanzler und ich kannte ihn vorher nur ganz oberflächlich mal aus irgendwelchen Veranstaltungen, aber nicht persönlich. Er wusste sogar nicht, ob ich Parteimitglied bin. Auch interessant. Das kam auch noch hinzu. Er hat mich dann mal darauf angesprochen, sagte, bist du eigentlich Parteimitglied? Das ist ein bisschen robusterer Stil, den er so hat. Ich habe damals doch schnell reagiert und gesagt, das interessiert mich in der Tat, dieses Amt. Ich darf auch unbescheiden sagen, ich hatte mir, als es eingeführt wurde, eigentlich gedacht, es gäbe doch niemand Besseren in Deutschland als mich
für dieses Amt. Wie lange haben Sie gezögert, Herr Niederrümelin? Gleich im Telefonat zugesagt oder nochmal aufgelegt und
ich habe gesagt, ich muss ich bin daran sehr interessiert, aber es gibt zwei Menschen, mit denen ich mich abstimmen muss. Das ist einmal der, der mich hier auf dieses Amt, was ich wahrnehme, berufen hat, nämlich Christian Ude. Gut, das hat der Stadtrat letztlich beschließen müssen, aber Christian Ude war derjenige, der das vorgeschlagen hat. Und ich war ja erst 2,5 Jahre Kulturreferent. Und meine Lebensgefährtin, damals noch nicht Ehefrau, mit der ich zusammenlebte, und das muss ich mit ihr besprechen.
Sie haben sich dafür entschieden. Was war das prägendste Ereignis, was Ihnen als Politiker in diesem Amt passiert ist?
Ein Ereignis, was uns alle natürlich total erschüttert hat und jeder erinnert sich noch dran, das ist 9/11. Und es war so, dass ich unmittelbar danach, noch am selben Tag, wenn ich mich recht entsinne, einen Vortrag, einen größeren Vortrag halten sollte. Und die Frage war, sagen wir das jetzt ab oder nicht? Und ich habe dann im Wagen, also man wird ja dann gern von einem Chauffeur da von A nach B chauffiert und ist dann auch völlig abhängig von den Zeitplänen des Büros und der Pünktlichkeit des Chauffeurs. Und der trieb dann zur Eile, sagte ja, wir müssen da und da hin. Und ich habe mir dann in der Fahrt dorthin gedacht, du kannst unmöglich das vortragen, was da ursprünglich gedacht war. Da werden dann also Sprechzettel vorbereitet. Und habe dann da in der Fahrt dorthin, das ist übrigens auch publiziert worden, einen völlig neuen Vortrag mir überlegt, nämlich über das Thema offene Gesellschaft und ihre Feinde. Das ist eine Anspielung an Karl Popper. Aber das war schon emotional natürlich. Ich meine, Tausende von Toten und man sah diese schrecklichen Bilder und dann muss man da so eine Rede halten. Also das war einer der besonderen Ereignisse, aber es gab viele besondere Ereignisse. Für mich das schönste Ereignis war, gegen Ende meiner Amtszeit brachte ich tatsächlich die Kulturstiftung des Bundes, also die nationale Kulturstiftung, durch, an der Willy Brandt und Günter Grass 30 Jahre zuvor gescheitert waren. Es war für mich schon ein sehr emotional bewegender Moment, vor allem, weil die meisten sagten, das kriegst du unmöglich durch. Der Widerstand der Länder ist viel zu groß und auch des Haushaltsausschusses, weil das kostet Geld. Es sind also 37,5 Millionen pro Jahr damals bewilligt worden, per Gesetz, per Errichtungsgesetz. Ich wollte ursprünglich einen Kapitalstock. Ist aber nur gut, dass es nicht dazu gekommen ist bei den Verzinsungen, die wir jetzt in den letzten Jahren hatten. Es ist günstiger so gewesen. Das war auch ein bewegender Moment, ja, weil das kaum jemand geglaubt hat, dass das mir gelingen würde, aber es ist gelungen. Und es gab noch ein paar andere, also zum Beispiel die Buchpreisbindung. Das weiß ja niemand, aber ich sag's mal, dass wir eine Buchpreisbindung noch haben, ist mir zu verdanken. Und das hängt damit zusammen, dass ich in Frankreich mir das genau angeschaut habe. Meine Frau ist auch gebürtige Französin, wie die das dort handhaben. Und ich habe gesagt, wir machen ein Gesetz, ein nationales Buchpreisbindungsgesetz. Also das Gesetz ist ja vollständig verrückt geworden, sowas hat es noch nie gegeben in Deutschland. Mhm. Und dann hat Schröder da, es wurde ja immer so gemunkelt, dass es da größere Probleme gäbe zwischen Schröder und mir. Wir waren nicht immer einer Meinung, das ist zutreffend und wir sind gewissermaßen auch vom Naturell sehr unterschiedlich. Und diese robuste Art von Schröder, die war für mich schon gewöhnungsbedürftig und die Treffen unter Herren mit viel Alkohol und Zigarren war auch nicht so ganz mein Ding. Fühle mich wohler in gemischten Gesellschaften, meinetwegen auch nur unter Frauen als nur unter Männern. Und wir hatten auch Meinungsverschiedenheiten. Also vielleicht noch kurz zu Schröder, der hat das dann sehr unterstützt, hat dann die Großen, also Hugendubel und so, eingeladen, um zu prüfen, ob die mitmachen, weil von der Seite kam der Gegenwind ganz massiv. Das ist ein massiver Markteingriff. Ja, ich schätze den Markt und die ökonomische Rationalität, habe mich auch damit sehr auseinandergesetzt, wissenschaftlich. Aber es gibt Grenzen. Buchpreisbindung ist eine dieser Grenzen. Der Mietenmarkt in München ist eine dieser Grenzen. Wenn man das nur dem Markt überlässt, dann gibt es eine soziale Katastrophe oder eine kulturelle Katastrophe. Und am Ende war das möglich, bei massivem Widerstand, bei ganzseitigen Anzeigen dagegen in den Zeitungen, die nationale Buchpreisbindung durchzusetzen. Und das sind meine beiden Großprojekte. Es gab viele, viele kleinere Projekte, die in dieser kurzen Amtszeit von gerade mal 2 Jahren möglich waren.
Sie haben die Kulturlandschaft geprägt hier in München, in ganz Deutschland. Sie haben uns eben die Beispiele gegeben. Jetzt kulturelle Katastrophe. Was aus der Sicht des Philosophen Nida Rümelin ist eine kulturelle Katastrophe?
Also ich bin der Überzeugung und ich finde, alles weist darauf hin, dass das auch zutreffend ist, dass die Demokratie in hohem Maße von kulturellen Bedingungen abhängt. Es gibt so eine liberale Tradition, die erstmal sehr sympathisch ist, die sagt, die politische Sphäre und die kulturelle, die Alltagssphäre, die Lebenswelt, das ist zu entkoppeln. 2 Logiken getrennt, das hat damit zu tun, dass der Liberalismus ja auch aus der Abwehr der Religion entstanden ist, der Einfluss der Religionsgemeinschaften und sagte, also das privatisieren wir. Ja, glaubt, was ihr wollt, ja, lebt, wie ihr wollt, habt Werte und Normen in eurem Alltagsleben, wie es eben jeweils passt, aber die politische Sphäre, die ist rechtlich verfasst, universalistisch verfasst und so weiter. Habermas, ein wichtiger Vertreter des linken Liberalismus, wenn man so will, oder John Rawls in den USA. Und so sympathisch mir da vieles ist und ich auch innerlich politisch nah bei Habermas in vielen Hinsichten bin, nicht so sehr philosophisch, oder auch bei Rawls, in dem Punkt bin ich deutlich anderer Meinung. Ich bin immer schon der Auffassung gewesen, dass die Kultur, dass die Demokratie eine Lebensform ist, die kulturell verfasst sein muss. Eine Gesellschaft, in der die Leute aufstehen, um an ein historisches Beispiel zu erinnern, wenn sie neben sie jemand setzt, der andere Hautfarbe ist, ist im Grunde nicht demokratiefähig. Eine Gesellschaft, in der Mädchen in unbedingtem Gehorsam gegenüber ihren Brüdern erzogen werden, ist nicht wirklich demokratiefähig. Vielleicht können wir das aushalten, dass Teile der Gesellschaft so sind, aber das ist eine Voraussetzung von Demokratie, dass wir respektvoll, kooperativ miteinander umgehen. Freiheit und Gleichheit im Alltagsleben sich zeigt, ja, nicht nur als Rechtsnorm vor Gericht oder so. Und insofern müssen wir sehr aufpassen, dass nicht das passiert, was in den Gründerdemokratien der Moderne, nämlich in England und den USA, ja, eine der frühesten, teilweise auch in Frankreich, schon passiert ist. Ja, die Gelbwestenbewegung in Frankreich, die Tea Party-Bewegung in den USA, der Trumpismus in den USA, die Verfassungskrise in Großbritannien. Das alles zeigt, wie fragil die Demokratie ist, wenn nicht die kulturellen Fundamente stimmen. Ja, wenn wir uns nur noch wechselseitig anschreien, und nicht mehr zugeben, dass andere auch als Bürgerinnen und Bürger agieren und vielleicht abweichende Meinungen haben, die man aber auch respektieren muss, dann ist die Demokratie gefährdet. Und dann kann sie sogar formal intakt bleiben, aber sie ist dann substanziell gestört. Und der 6. Januar 2021 zeigt, wie leicht das dann auch institutionell kippen kann, der Sturm auf das Kapitol.
Über die philosophischen Gründe sprechen Sie mit Martin Lang auch nochmal in den RHI-Kontexten. Also für alle, die noch mehr in das Wissenschaftsverständnis von Julian Niederrümelin eintauchen wollen, die klicken dann auf das YouTube-Video. Ich will Sie nochmal persönlich mitnehmen und ganz direkt fragen, wie war es für Sie, den Übergang von der Politik wieder zurück in die Wissenschaft zu gestalten?
Das war ja, ich war ja dazu nicht gezwungen. Das war eine der schwierigsten Entscheidungen meines Lebens. Kehre ich zurück in die Wissenschaft oder bleibe ich noch 4 Jahre Kulturstaatsminister bei Gerhard Schröder? Und ich habe mich da ausnahmsweise mal, normalerweise denke ich doch, die Gründe, wenn die mal vor Augen stehen, dann muss man entscheiden. Man kann nicht ewig weiterreden. Ja, da bin ich durchaus pragmatisch gesinnt und nur so kann man auch Verantwortung in Führungsfunktion wahrnehmen, ja, ob das nun der Dekan ist oder ein Kulturstaatsminister. Ja, man muss Entscheidungen zügig treffen. In dem Fall, das ist eine seltene Ausnahme, habe ich mir Zeit gelassen, das einige Wochen hin und her gewogen, weil da stand viel auf dem Spiel. Weiter in der Politik ist einmal sowieso reizvoll. Ich war ja erst knapp 2 Jahre auf der Bundesebene Staatsminister. Das war, sage ich mal, nicht ganz unerfolgreich. Ja, da gibt es natürlich auch kritische Stimmen, aber insgesamt glaube ich, wenn man auf die Sachlage schaut, war das ziemlich erfolgreich, vor allem, weil ich ja erst reingekommen bin, übernommen habe, ein Amt, was schon geprägt war von einem Vorgänger. Und es wäre natürlich eine Art Vollendung gewesen. Ja, man hätte sagen können, dann zeige ich mal die nächsten 4, das wäre nicht länger gegangen, wie wir wissen, weil die politische Gesamtentwicklung sich dann so eben ergeben hat. Das 2005 kam es ja dann zum Wechsel im Kanzleramt. Aber das wäre durchaus reizvoll gewesen. Mir war aber klar, dass das im Grunde eine Entscheidung gewesen wäre für die Berufspolitik. Ich meine, jetzt auch nicht zwingend, aber es gab dann das Angebot, Bundestagsabgeordneter zugleich zu werden aus Bayern. Hätte gepasst, dann wäre ich auch im Parlament verankert gewesen. Das ist vorteilhaft, ja, wenn man als Minister auch eine solche Verankerung hat. Und dann hat das eine Eigendynamik, dann bleibt man irgendwie drin, sehr wahrscheinlich. Natürlich zwingt einen niemand, man kann sagen, ich gebe das Mandat wieder auf, aber die Wähler haben einen dann gewählt, wenn das gut geht und so. Also
auch Verantwortung, die Sie gespürt haben, wenn Sie in so einem politischen Amt weiter tätig sein wollen.
Genau, da muss man auch überlegen, ja, also ich nehme dann eine Rolle ein, die kann ich nicht einfach abschütteln, nicht ablegen wie einen Mantel oder so. Ich habe mich aber nie gesehen als Berufspolitiker. meine, man wird manchmal auch bei Wikipedia oder sowas Politiker. Nein, ich bin nicht Politiker. Ich bin vom Beruf, bin ich Wissenschaftler und habe eine Zeit lang in politischen Ämtern gewirkt. Das ist was anderes. Ja, wir haben viel zu viele, die sich selbst verstehen als Berufspolitiker. Ich bin kein Berufspolitiker. Habe auch nie kandidiert für eine Partei übrigens. Nie kandidiert. Nie kandidiert. Also für kein Parlamentsamt. Und dies war so dann am Ende ausschlaggebend. 9 Jahre aus der Wissenschaft raus und nach 9 Jahren wieder zurück. Geht das gut? Ja. Vielleicht wäre es gut gegangen. Es ist nach 5 Jahren konnte man auch sagen, naja, das kann ja auch schief gehen. Das ist aber sehr gut gegangen. Ich hatte kurz nach der Rückkehr schon ganz spannende Optionen. Ja. Habe mich dann am Ende für München und gegen Berlin entschieden. Aber ich hätte auch nach Berlin gehen können. Ja. Hätte auch eine Universität damals leiten können. Ja. 2 Angebote, sehr attraktive. Also ich war sofort wieder in der wissenschaftlichen Community aufgenommen und musste dann direkt das abwehren, was dann so die Erwartung war. Naja, der war jetzt aus welchen Gründen, der auch immer aus der Politik ausgeschieden ist. Der hat jetzt administrative Erfahrung, der hat gezeigt, dass es irgendwie kann. Ja, dann können wir ihm doch dieses und jenes herausgehobene administrative Amt doch zutrauen. Nein, ich will ja wieder ganz in die Wissenschaft. Ich will wieder forschen, also mache ich das nicht. Und dann habe ich nur so kleinere Aufgaben wahrgenommen, wie zum Beispiel Direktor des Geschwister-Scholl-Instituts oder Dekan der Philosophischen Fakultät. Das ist schon sehr zeitfressend. Ja, da muss man schon sehr aufpassen, dass man dann noch hinreichend zu Publikationen kommt. Aber wer das ein bisschen anschaut, ich habe ja recht viel dann doch wieder weiterhin publizieren können.
Wofür sind Sie dankbar, Herr Niederrümelin?
Ja, für diese Chancen. Ich meine, ich war damals der jüngste Ordinarius in Philosophie, wurde berufen, noch dazu auf meine erste Professur in Deutschland, nach einer Gastprofessur in Minnesota, war ja Ethik in den Biowissenschaften. Eine tolle Erfahrung, ja. Da war auch die Frage, machst du das weiter, machst du es nicht weiter? Und dann wollte ich doch auf einen traditionellen philosophischen Lehrstuhl, ich war ja da Teil der biologischen Fakultät, in der Leitung des Zentrums für Ethik in den Wissenschaften. Aber bis heute gibt es Kontakte, ich treffe die jetzt im Deutschen Ethikrat zum Teil wieder, die ich damals aus diesem Umfeld, Sigrid Graumann zum Beispiel, kennengelernt hatte, auch unterdessen selbst Professorin geworden. Und dann die Möglichkeit in Göttingen Nachfolger Günter Patzig, den ich nicht persönlich kannte, aber den ich sehr schätzte als Person und sein ganzes Wirken in der Öffentlichkeit, Ethik ohne Metaphysik, so ganz programmatische Schrift, ein sehr kluger, abgewogener Kopf, der übrigens sehr auch aus der humanistischen Tradition kommt, war selber ursprünglich ja Altphilologe für Schulen, ja, seine Erstausbildung. Und da sah es auch so aus, das mache ich jetzt die nächsten 30 Jahre, so erwartete das auch Günter Patzig, sozusagen genau in dem Alter, in dem er berufen wurde, werde ich berufen, sehr jung, ja, hatte er mit 35 den ersten Ruf. Und dann kam es anders, weil dann doch wieder die Politik mich irgendwie faszinierte und die Möglichkeit, hier in München Kulturreferent zu werden, war auch eine schwierige Entscheidung, ja, weil das ist ja kein Karriereschritt, das ist einfach was anderes. Ja. Beides auf hohem Niveau ist was anderes.
Aber da, wo es Sie interessiert, wo es eine Leidenschaft in Sie anspricht oder Sie sagen, ich bin neugierig, da gehen Sie dann auch hin als
da
Mensch.
Da gehe ich hin und das ist eben alles, hat sich so schön entwickelt, wie ich es ja selber manchmal gar nicht glauben mag, ja, auch so leicht entwickelt. Ja.
Wo gehen Sie denn hin, wenn Sie geerdet werden möchten?
Ins Fitnessstudio. Ich war bei auch viel Sport getrieben, auch als Jugendlicher. Ja, Schwimmen vor allem, dann später mal Wasserball und so. Also ohne Sport könnte ich nicht gut leben und das ist eine gute Form von Erdung.
Erdet Philosophie auch?
Eher nicht. Also man gut. Also die Beschäftigung mit philosophischen Texten, die löst einen gerade dann, wenn es sich um klassische Texte handelt, ja aus der Antike oder aus dem deutschen Idealismus oder so, da kommt man ja in eine fremde Welt, ja, und muss sich darauf auch irgendwie einlassen. Und das ist nicht unbedingt ein Beitrag zur Erdung, aber man könnte sagen, vielleicht sagen das auch manche kritisch, ich verstehe die Philosophie schon so, dass sie eine öffentliche Rolle hat, eine praktische Rolle. Sie soll auch beitragen zu vernünftigeren Entscheidungen zum Beispiel. Und insofern versuche ich das Philosophische auch in bestimmten Bereichen, zum Beispiel Wirtschaft auch. Ja, ich habe bei der Optimierungsfalle Philosophie einer humanen Ökonomie geschrieben, war dann viel unterwegs in der Wirtschaft, auch gerade im Gefolge der großen Weltfinanzkrise und Weltwirtschaftskrise, die wir hatten. Also das Philosophische ist im Kern klares Denken, klare Begriffe, so sehe ich es jedenfalls. Nicht primär Buchwissenschaft, so verstehen es andere, aber ich nicht. Und es ist auch nicht die kleinteilige wissenschaftliche Arbeit an Paper-Publikationen, die nach einer Statistik 6 Leute im Durchschnitt lesen, englischsprachig natürlich in bestimmten Zeitschriften. Das ist alles legitim und gut, aber wenn die Wissenschaft nicht auch rausgeht, wenn sie nicht Kontakt hat zu anderen Disziplinen, interdisziplinär, merken Sie ja, habe ich ja viel gearbeitet, auch in Forschungsprojekten und so, dann verfehlt sie eigentlich ihre Aufgabe. Und so habe ich mein Wirken da in der Philosophie auch verstanden. Und offenbar stehe ich da nicht völlig allein, weil ich ja dann auch Präsident der Gesellschaft für analytische Philosophie in den 90er Jahren war. Und dann die Gegenbewegung, wenn man so will, die ursprüngliche philosophische Gesellschaft, die durch die Gesellschaft für analytische Philosophie herausgefordert war, hat mich dann Jahre später ihrerseits zum Präsidenten gewählt, und zwar fast einstimmig. Also ganz falsch liege ich da offenbar nicht nach Auffassung der Kolleginnen und Kollegen aus dem Fach.
Ganz falsch liegen Sie auch nicht, wenn Sie Philosophie mal anders angehen. Erotischer Humanismus, mit Ihrer Frau zusammengeschrieben. Da gehen Sie das Thema mal ganz anders an. Wie ist es dazu gekommen?
Also das gehen wir schon auch philosophisch an. Ja? Es geht zum Beispiel um die Frage, was sind eigentlich die Kriterien, Stellen zu quotieren? Ja? Oder unter welchen Bedingungen kann man von Diskriminierung eigentlich sprechen? Ja? Also zum Beispiel sind unterschiedliche Aufgabenverteilungen zwischen den Geschlechtern.
Gendern. Um die Geschlechterbeziehung geht es Ihnen genau, in dem Buch auch.
Genau. Ist das von vornherein Diskriminierung? Diskriminierung hat ja so einen Doppelsinn, was vielen nicht so klar ist. Diskriminierung heißt ja erstmal unterscheiden. Aber wir verstehen es im engeren Sinne als benachteiligen aufgrund von Unterscheidungen. Das ist aber was anderes. Und jetzt ist die Frage, was ist eine Benachteiligung? Und wenn man da genau nachdenkt, dann wird das ein bisschen gegen den Strich gebürstet, die Debatten. Also ich bringe mal jetzt ein etwas wahrscheinlich skandalöses Beispiel und ich werde dann wahrscheinlich so kleine Shitstorms ernten, aber ich will das mal doch illustrieren. Vor kurzem hieß es,
gerne.
Das funktioniert irgendwie nicht mit den Vätermonaten, so richtig, ja, in der Süddeutschen auch nochmal beschrieben. Damit Sie mich nicht missverstehen, ich bin sehr dafür, dass es diese Optionen gibt, dass auch die Väter sich um die Kinder kümmern, dass die Mütter voll berufstätig sein können und Kinder haben können, da ist Frankreich uns weit voraus, da haben viele Familien 3 Kinder, so wie wir auch, und Frauen sind dann zugleich berufstätig und sie werden nach deutscher Auffassung vielleicht Rabenmütter, das ist aber in Frankreich nicht das Problem, die Kinder kriegen aber deswegen auch nicht alle irgendwelche Traumata oder psychische Störungen, im Gegenteil, die sind genauso gesund wie die Deutschen. Also da bin ich völlig dabei, ja, und wenn sich ein Paar einigt, die Frau ist berufstätig und der Mann kümmert sich um die Kinder, auch okay. Was nicht okay ist, wenn man sagt, wenn in einer Familie der Vater überwiegend Verdiener ist und die Mutter sich überwiegend um Kinder kümmert, ist was falsch. Nein, es hängt davon ab, wie die sich organisieren. Und wenn die das so wollen, dann ist das völlig in Ordnung. Das ist eine völlig akzeptable Lebensform oder Familienformation. Und wenn man mal
also
so genau.
Kein Mainstreaming, was gerade der Trend fordert, sondern
genau.
Gucken, was
Vielfalt.
Tut uns gut.
Autorschaft, das hängt mit Humanismus zusammen. Autorin oder Autor des eigenen Lebens zu sein. Es darf keine Unterdrückung, keine Benachteiligung geben, keine Marginalisierung, kein Zwang. Ja? Aber im Rahmen der Möglichkeiten sollen doch Menschen ganz unterschiedlich leben können. Ich meine, ich sag jetzt mal was ganz Verrücktes. Also wenn wir haben jetzt große Toleranzgewinne im Bereich jetzt Transgender und Homosexualität. Bigamie eher nicht. Ja, das ist immer noch ein großer Skandal. Viele leben aber so, leben de facto in Bigamie. Ja, vielleicht, dann lass sie doch, ist doch in Ordnung. Warum gilt das immer noch als skandalös? Und viele weitere Beispiele. Also ich glaube, man muss den Menschen mehr zutrauen und weniger Vorschriften machen. Und es gibt so eine Tendenz, gerade in den unsicheren Zeiten, ja, wie sollen wir eigentlich leben? Ist das noch richtig, wie wir leben? Sag ich, nein, es gibt ganz verschiedene Formen zu leben. Und da ist vieles richtig. Ja, gleichermaßen richtig. Und niemand soll sich anmaßen, das beurteilen zu können. Das ist eine der Botschaften des erotischen Humanismus. Ja,
und da gibt Ihr Buch auch Anleitung, Inspiration.
Inspiration, Anleitung nicht, weil dann würden wir wieder zurückfallen, ja, sozusagen Vorgaben machen, sondern das freie Denken soll das fördern und auch ein bisschen vielleicht die innere Einstellung. Ich bringe noch ein zweites Beispiel, auch skandalträchtig, der Ausdruck sexistisch. Ja, was ist sexistisch? Sexismus ist eigentlich die Diskriminierung aufgrund des biologischen Geschlechts, die Benachteiligung aufgrund des biologischen Geschlechts. So wird aber der Ausdruck nicht verwendet. Wenn Sie hier in Bayern, wir sind hier in München, Plakate früher, noch vor ein paar Jahren, eine üppige Wiesenbedienung mit 10 Bierkrügen. Und da sieht man auch ihren Ausschnitt. Das wurde als sexistisch kritisiert. Das ist aber nicht sexistisch, weil die wird nicht benachteiligt aufgrund bestimmter Merkmale, sondern das ist vielleicht eine Anspielung an erotische Gefühle oder irgendwas. Aber was soll denn herabsetzend sein, körperliche Formen zu präsentieren? Das wäre ja von vornherein eine Abwertung des Sexuellen eigentlich, eine implizite Abwertung des Sexuellen. Da muss man sich mal klar machen. Und da hat gerade meine Frau, also Nathalie Weidenfeld, hat in dem Buch da sehr schöne Beispiele gebracht. Das ist dann einfach mal umgekehrt. Er hat so ein Experiment, Gedankenexperiment ausgeführt. Eine Intellektuelle beschwert sich darüber, dass alle immer über ihre intellektuellen Fähigkeiten sprechen, aber nie über ihre körperlichen Vorzüge. Ja, das würden wir komisch empfinden. Aber warum eigentlich? Ja, warum kommen wir zu dieser Abwertung des Körperlichen gegenüber dem zum Beispiel anderen Leistungen? Oder anderen Eigenschaften, die wir haben.
Ihre Frau hat ja auch einen hohen wissenschaftlichen Hintergrund. Wie ist das, wenn man mit dem Lebenspartner zusammenarbeitet am Schreibtisch?
Manche denken, das muss ja zu Kriegen führen, zumal wir ja sehr unterschiedliche Hintergründe haben. Also Nathalie Weidenfeld hat einen kulturwissenschaftlichen, Amerikanistik, ist sie promoviert, filmwissenschaftlichen Hintergrund, hat auch einiges publiziert im Bereich der Filmwissenschaft, war auch an der LMU, Theaterwissenschaftliches Institut, Dozentin für Filmtheorie, hat auch im Bereich Evaluierung von Filmskripten gearbeitet und so weiter. Also sie ist da, hat einen ganz anderen Hintergrund als ich. Ja, auch was die US-amerikanische Popkultur angeht, die sie sehr gut kennt. Literatur, die stärker psychoanalytisch geprägt ist, dann die ganzen feministischen Diskurse und so weiter. Da ist sie immens gebildet im Vergleich zu mir. Ich bin der eher systematisch-philosophische Kopf. Ja, ich würde auch gar nicht sagen, dass ich in der Philosophie so großen Bildungshintergrund habe, weil es mir immer um die eigene Philosophie ging, nicht so sehr um das Rezipieren und Vermitteln von Texten aus der Philosophie oder von Klassikern. Und jetzt können Sie sich das ungefähr so vorstellen, gerade deswegen, weil wir so einen unterschiedlichen Hintergrund haben, inhaltlich aber doch große Übereinstimmung ist, ist das sehr komplementär, sehr ergänzend. Also es ist oft so, dass bestimmte eher abstrakte philosophische Gedanken, die für sich genommen irgendwie unattraktiv sind und sich nicht gut lesen, dann von ihr wunderbar aufgenommen, eingebettet, mit Beispielen angefüttert. Wir haben das sogar im Schrifttyp unterschieden, sodass man sieht, welche Texte stammen von wem in den Büchern. Und wir haben einen sehr unterschiedlichen Schreibstil. Ja, und das passt dann und macht die Dinge lesbar. Und wenn man es ein bisschen zuspitzt, sie hat außerdem von mir freie Hand, was das Hackebeil angeht. Das heißt, wenn dann das Manuskript mal erarbeitet ist, dann geht sie mit dem Hackebeil dran und sagt, diese Passage von dir und diese Passage von dir versteht kein Mensch, die muss raus. Das heißt, dann wird das ganze Manuskript nochmal durchforstet.
Und da vertrauen Sie?
Vertraue ich ihr total. Ich leide natürlich schrecklich, wenn dann Gedanken, die ich für wichtig finde, da nicht mehr drin sind. Aber dafür kann man dann das Buch lesen.
Gibt es etwas, was Sie heute noch lernen möchten?
Ach, ich habe manchmal gedacht, ich sollte nochmal zurück zur Physik, weil das gewissermaßen so ein abgebrochenes Unternehmen war. Habe ja dann auch nicht mehr das Diplomstudium abgeschlossen, habe dann Staatsexamen gemacht, damit das irgendwie erledigt ist. Aber warum nicht Promotion in zum Beispiel in einem Themenfeld, was auch philosophisch hochinteressant ist? Wie ist das mit dem Realismus in den physikalischen Modellen, insbesondere Quantenphysik? Ja. Wie viel Realismus kann man da noch retten und was ist einfach unrettbar verloren? Ja. Das würde mich schon sehr interessieren, aber es ist ja irgendwie albern, wenn ich jetzt nochmal anfange, also im Bereich der Physik zu forschen oder auch gar selber noch ein Promotionsstudium zu beginnen. Aber manchmal, das ist so ein bisschen unabgeschlossen. Ja. Ich habe so das Gefühl, vielleicht, wenn ich mal Zeit habe ich im Augenblick nicht, werde ich mich inhaltlich wahrscheinlich noch mal stärker mit der Physik beschäftigen.
Was Handwerkliches kommt nicht mehr in Frage?
Ach, ich sage mal so, ein bisschen beschmunzelt in der Familie fange ich immer mal wieder an, da Quatsch zu machen, also Regale selber einzubauen oder sowas. Aber so richtig nicht, nein. Nicht.
Und den Maler Niederrümelin werden wir auch nicht mehr sehen.
Nee. Und ich habe ein Verbot, Romane zu schreiben von meiner Frau. Also von daher ist nichts zu befürchten.
Dann haben wir das auch schon vom Tisch. Was ich Sie gerne zum Abschluss noch fragen würde, als ehemaligen Kulturreferent der Stadt München, wer auch immer in München ist, was sind Ihre Top 3 Highlights, wo Sie jeden hinschicken würden?
Na, gute Frage. Also ich bin ja in der Tat gebürtig und fühle mich auch sehr in München verwurzelt. Das ist bei meiner Familie eigentlich so nicht der Fall. Die Nathalie ist zwar auch aufgewachsen in München, aber ist gebürtige Französin, kam nach München als Kind, konnte kein Wort Deutsch, spricht jetzt mindestens so gut Deutsch wie Französisch, aber hat mir selber mal gesagt, sie fühlt sich eigentlich nicht so als Bayerin oder Münchnerin, hat das den Zugang erst so durch mich so ein bisschen gefunden. Und es ist mehr so ein Lebensgefühl in der Stadt. Es sind gar nicht einzelne Orte, sondern so ein Lebensgefühl. Zu diesem Lebensgefühl, sage ich jetzt Ihnen als viel Jüngere mal, gehört eine Reminiszenz, die man nicht mehr so stark fühlt. München hatte nie die, jetzt mal Marxisten würden sagen, Klassenspaltung Hamburgs. Ja? Die Pfeffersäcke und die Spitze der bürgerlichen Gesellschaft bilden in Hamburg, die völlig abgetrennt sind von den Hafenarbeitern und so weiter. Das gehört zum Charme Münchens, dass am Stammtisch in der Emmeramsmühle, ich sag mal, die stadtbekannte Sexarbeit tätige Dame zusammen mit bestimmten Unternehmern und mit Intellektuellen und so weiter sitzt und dort ein Bier trinkt am Wochenende. Und auch in so einem Ort Schumanns, schon mythisch geworden, wo ich auch eine Zeit lang oft war, ist eine immer noch bestehende Mischung das Reizvolle. Ja. Es gibt Mischung der Generationen auch, der Altersgruppen, aber auch eben der Herkünfte. Ursprünglich war das sehr viel stärker durch Theater und so geprägt. Es war ja am Inneren Ring, da Maximilianstraße. Also das macht eigentlich den Reiz dieser Stadt aus. Architektonisch haben wir auch ein bisschen was zu bieten, schon klar, aber das ist jetzt nicht der Hauptreiz der Stadt, dieses Lebensgefühl. Und das erschließt sich vielleicht sehr schön, auch das Multikulturelle und Internationale, was diese Stadt auch hat, im Sommer meinetwegen im Umfeld Monopterus. Also dieses friedlich-schiedliche Nebeneinander ganz unterschiedlicher Gruppen und Gemeinschaften, die da Musik machen und Fußball spielen und sonst was machen. Also so dieses Lockere auch, dass die Ordnungskräfte nicht eintreiben, wenn die Leute eher leicht bekleidet da am Eisbach sind. Früher waren sie nackt, jetzt ist das nur noch etwas der 70 plus, die da nackt rumlaufen. Auch ein interessantes Phänomen. Also da würde ich sagen, lass die Stadt auf dich wirken. Ludwigstraße, der König Ludwig I. hat sich ja ruiniert mit all seinen Bauvorhaben. Und jetzt haben wir diese prachtvolle Straße, bei der ursprünglich die Pferdedroschken fuhren, ja, mit Sand, glaube ich, ausgelegt. Ja. Riesenstraße, ja, jetzt fahren da Autos, ja, das macht den Eindruck natürlich etwas nicht mehr ganz so faszinierend, aber eine wunderbare Atmosphäre, zumal wenn Semesterbetrieb ist und die ganzen Studierenden darum laufen. Also manchmal, wenn man von anderen Städten in diese Stadt kommt, dann hat man so das Gefühl, hier ist einfach das volle Leben. Ja. Es pulsiert und das Englische Garten, ja.
Ja, also lass das Leben auf dich wirken, nimm die Vielfalt wahr, bilde dir deine eigene Meinung und schau, was du draus machst für dich und dein Leben. Vielen Dank, Julia Niederrümelin, für das offene Gespräch heute.
Ja, danke Ihnen.
Nur wer die richtigen Fragen stellt, findet am Ende auch die Antworten, die zu einer wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Weiterentwicklung Deutschlands beitragen. Dr. Martin Lang geht diesen Fragen in den RHI-Kontexten auf den Grund. Schauen Sie rein auf unserer Webseite unter romanherzoginstitut.de oder auf unserem YouTube-Kanal. Tina Meyer-Schneider trifft alle 2 Wochen die Menschen dahinter im Podcast des Roman-Herzog-Instituts. Zu hören überall, wo es Podcasts gibt. Abonnieren Sie uns!